This time of year, a good hoodie is absolutely essential, but it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. With timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, you can depend on it for years to come. Snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Lust auf etwas Besonderes diesen Winter? Wie wär's mit unserem cremigen Eierlikör, verfeinert mit Orange und Nougat? Hergestellt aus regionalem Korn von Ähre, Bio-Eiern und einem Hauch Bourbon-Vanille. Perfekt als Geschenk oder einfach zum Genießen. Hol dir jetzt deine Flasche in der limitierten Sonderedition. Erhältlich in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts und online unter shop.abendblatt.de. Das Hamburger Abendblatt und Ährekorn wünschen dir eine gemütliche und genussvolle Winterzeit.
Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Herzlich willkommen. Ich bin Lars Heider.
Und ich bin Alexander Klar, der Direktor der Hamburger Kunsthalle.
Schön, dass du es dazu gesagt hast.
Nachdem du das immer gemacht hast. Und ich spreche mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.
So. Ja, aber ich bin mehr so, ich sehe mich mehr als den Spiegel des Kunsthallendirektors, als sozusagen die andere Seite der Medaille. Und ich muss sagen, heute feiern wir ein Fest der Kunst. Denn du hast ein Bild, das ich jetzt so, ist es auch, weil es das Jahr zu Ende geht allmählich, aber es ist auf jeden Fall unter meinen Top 5 in diesem Jahr und ich fand, okay, in diesem Jahr war viel Gutes dabei, aber das ist ein Bild, über das es viel zu sprechen gibt, weil es so ein Bild ist, in dem Moment, wo ich es vor mir liegen hatte, hatte ich ganz viele Assoziationen und warum das? Weil es ein zerbrochenes Fenster zeigt. Es zeigt ein Fenster, das so aussieht, als ob eine meiner Kinder gerade, und das befürchte ich jeden Tag bei uns zu Hause, einen der Fußbälle durchgeschossen hat und ich dann da stehe und sage, wo kriege ich das Neue her? Also es sieht aus, als ob es gerade passiert ist und dann denkt man sich, ach guck mal, und das ist ja immer ein großer Kunstgriff im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich überlegt, dass man eine Szene macht, mit der jeder Mensch etwas anfangen kann. So, kennt jeder diese Szene. Und dann denkst du auch so, ja, ein Fußball, ein Ball ist durch eine Scheibe oder was auch immer. Und dann stellst du aber erst fest, wie raffiniert dieses Bild gemacht ist. Denn man guckt durch diese kaputte Scheibe so eine, und sieht raus auf eine Wiese und im Hintergrund steht ein Baum und mehrere Bäume, ein ganz runder Baum, ein großer Baum, ein paar Büsche, bisschen blauer Himmel. Und du denkst so, ja, also so weit, so gut, aber auch so banal. Und dann tauchst du in dieses Bild an und stellst fest, nix, hier ist gar nichts banal. Denn es sind ein paar Splitter, ein paar Glassplitter übrig geblieben, die liegen auf der Fensterbank. Also der Ball wird von außen oder der Gegenstand, der das Fenster kaputt gemacht hat, wird von außen nach innen transportiert worden sein, in irgendeiner Form würde ich sagen. Und man sieht halt ein paar Splitter auf der Fensterbank liegen und jetzt kommt es, auf dem größten Splitter sieht man wie eine Fotografie Teile des Baums, der da draußen ist. Also der Baum ist in dem Fenster geblieben, obwohl es ja gar nicht sein kann. Und links ist auch so ein anderes Splitter, das ist dann ganz grün, als ob es so ein. Und es ist so, als ob das Fenster, das Bild, was draußen ist, diese Naturlandschaft, sozusagen, als ob sie auf das Fenster projiziert ist. Und weil sie zerbrochen ist, ist da jetzt praktisch das Bild im Bild zerbrochen. Ist jetzt schwer zu erklären, aber so. Und ich finde, das macht es bemerkenswert. Und anders. Und so, was jetzt die Botschaft ist, das ist das Zweite. Ob es vielleicht, ich musste auch irgendwie dann zwischendurch an den 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, das erste und bisher beste Buch von Jonas Jonasson. Vielleicht ist es auch jemand, der geflohen ist, ist die Assoziation, ein Fenster zur Freiheit, zur Welt, zur Natur. All das hat er so mitgespiegelt. Und es ist nicht dieses bedrohliche, oh, das arme Fenster, sondern es ist irgendwie, es hat was zutiefst Poetisches, dieses kaputte Fenster. Und auch ein bisschen was Gefährliches, weil das sind ganz schön viele spitze Zacken. Also es ist nicht so, das ist schon richtig rausgebrochen und da ist viele Dinge, wo man sich verletzen kann. Und dann, ja, und dann ist natürlich schön, dass es sozusagen rechts sind die, rechts ist so Holz, also in der das eingefasst ist, oder ein Vorhang, der da ist. Also es ist die perfekte, auch in gewisser Weise die perfekte Bühne und steht auch für eine sehr große Weite, obwohl man gar nicht so weit gucken kann. Vielleicht so weit erstmal. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich würde auch vermuten, dass es jetzt nicht uralt ist, also es ist jetzt nicht 17. bis 18. Jahrhundert, sondern eher 20. ja, wahrscheinlich 20. Jahrhundert, und ich bin gespannt, ja, gut, was es ist und was uns das sagen will, dass in diesen Fenstersplittern die Welt so ist, als wäre das Fenster ein Gemälde gewesen.
Ich hatte ja angekündigt, dass ich ein Bild über Bilder mitbringe.
Genau.
Das hat auch seinen Grund. Bei uns ist gerade frisch angelaufen die Ausstellung Illusion, die das Ganze zum Thema hat, nämlich was eigentlich ein Bild ist. Und dieses Bild hier ist von René Magritte. Also du lagst richtig mit dem 20. Jahrhundert. Das Bild ist von 1936. René Magritte, das ist einer der sonderbarsten Surrealisten. Also Salvador Dali und René Magritte, das sind diese beiden Ausnahmeerscheinungen des Surrealismus, weil die so ganz eigene Sprache sprechen. Und René Magritte ist es gelungen, eine Bildlichkeit zu erwerfen, wo jedes Bild eine Art Geheimnis oder ein sonderbares, ein Rätsel mit sich bringt. Rätselhaft ist hier unter anderem auch der Titel. Des Bild heißt nämlich La Clé des Champs, also der Schlüssel der Felder. Und die Felder sehen wir da hinten, den Schlüssel sehen wir nicht. Und das erste Mysteriöse ist, die Splitter, die eben das Bild sind, also das Glas, das eben das Bild transportiert, sind sorgfältig unten am Boden aufgereiht, aber sie hängen auch so in der Luft. Also vier dieser Splitter hängen so auf der, sind auf dem festgeblieben, wie heißt das, Fensterbrett.
Da liegen Fenstersims, so, Fensterbank.
Genau, genau, da sind sie so angeordnet. Genau, und also das Thema dieses Bildes ist nämlich, was ist ein Bild? Wenn du aus dem Fenster guckst bei dir, aus dem Unzerbrochenen, dann siehst du ja ein Bild. Als wir öfter mal über Installationen bei uns gesprochen haben, über so große angebaute Räume, keine Ahnung, Thorsten Brinkmann, da ging es ja auch darum, ist das ein Kunstwerk? Und dann habe ich immer so ein bisschen gefragt, das ist aber doch vor allem ein Bild. Und dem Magritte geht es um die Frage, was eigentlich das Bild ist. Und das hat er hier einfach sehr interessant gespielt, indem er das, was vorher auf dem Glas war, also vermeintlich auf dem Glas, ich weiß nicht, Hunde nehmen ja möglicherweise Fenster als bildnah wahr, weil die sind doch, glaube ich, irgendwie schwer sehbehindert.
Und naja, Hunde, das haben wir neulich gehabt, hatten wir den Hund von Freunden bei uns. Und dann ist der sozusagen auf die Scheibe, auf so eine große Scheibe, die zum Garten hingeht, der war im Garten und rannte auf diese Scheibe zu, hat in allerletzter Sekunde abgebremst, weil er die Scheibe als solche gar nicht erkannt hatte. Ah. Also die Scheibe, also an sich sehen, das kann, glaube ich, passieren. Ich weiß nicht, ob der Hund, das kann natürlich auch sein, ob der Hund das die Scheibe als Bild betrachtet, aber
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA, because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy, you're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands,
endless gifting options. Plan your trip at tanger.com.
Wie ist es bei mir? Wie gesagt, wir haben das große Glück, ein riesiges Panoramafenster, was glaube ich gar nicht mehr zugelassen ist, ein riesiges Panoramafenster zu haben. Und ich sitze ganz oft im Wohnzimmer vor diesem Fenster, auch wenn Freunde kommen und wir gucken raus. Und es ist wie ein gigantisches Gemälde. Es ist wie ein
Gemälde. Und es verändert sich noch.
Und es verändert sich. Es ist wie ein gigantisches Gemälde. Und das ist so, das wirkt so, als hätten wir in unserem Wohnzimmer ein riesen Bild hängen. Und das ist einfach, es ist ja gar kein Bild, sondern es ist, aber in gewisser Weise ist es schon ein Bild von der Natur.
Darum dreht sich diese ganze Ausstellung Illusion, nämlich ist das eine Illusion, dass du das als, also du siehst ja etwas, was wirklich da ist. Das haben wir auch ganz oft festgestellt von einem Bild, du siehst ja auch bei einem Bild etwas, was wirklich da ist. Das ist zwar nur die Abbildung von etwas, was woanders nochmal ähnlich wirklich vorhanden ist, aber es ist im Endeffekt erstmal auf zweidimensionale Art und Weise diese Wirklichkeit, die es woanders herzieht. Oder aber es ist eine Abbildung von dem, was im Kopf der Künstlerin, des Künstlers vor sich geht, und dann hast du im Endeffekt wieder so eine Art Fenstersituation. Wie auch immer, unsere Tafelmalerei, die so schön rechteckig ist, ist entstanden aus dem Versuch, etwas, was man sonst durch den Fensterrahmen sieht, festzumachen. Und hier kommt noch was Lustigeres mit dazu. Er hat nämlich hier den Vorhang noch mit da rein. Der Vorhang des Fensters, das kennt man als Analogie von der Bühne. Die Bühne ist ja auch eine Kunstform, die eine Art Fenster in eine andere Realität ist. Und wenn der Vorhang aufgeht, dann sind wir alle Theaterbesucher uns einig, dass wir jetzt ein Theaterstück sehen. Das aber vorgibt, die Wirklichkeit zu geben. Wir sehen auch wirkliche Menschen, die wirklich etwas tun. Und diese Frage, was davon Illusion ist, das ist in diesem Bild fantastisch eingefangen. Weil wir denken dann immer, also jeder Mensch denkt ja von sich, dass er die Realität sieht. Dusseligerweise sieht der links von mir Sitzende schon zwar dasselbe, aber er denkt die Realität möglicherweise ganz anders, weil anderer Hintergrund. Das ist in dem Bild da drin und das ist das Faszinierende an dem. Was sehen wir wirklich?
Ich muss jetzt gerade daran denken, dass er auch, wenn wir über das Schreiben reden, dass es ja auch im Schreiben, im guten Schreiben, eigentlich nur immer darum geht, in den Köpfen der Menschen Bilder entstehen zu lassen.
Ja, genau.
Also du suchst ja immer diese bildhafte Sprache. Und das ist ja hier auch so, dass letztendlich, während du das sagtest, guckte ich so aus dem Fenster raus und dachte, oh, stimmt, da drüben, das sind jetzt aber keine Kunstwerke, ne? Also insofern ist ja das Interessante auch hier sozusagen, die Frage, die sich hier stellt, ist der Blick aus dem Fenster, wenn das Fenster jetzt nicht kaputt wäre, muss es kaputt sein, damit es ein Kunstwerk ist? Weil es sonst einfach nur ein Blick, es wäre ja auch schön, wenn man aus dem Fenster blicken könnte und hätte das gleiche Gefühl. Die Fensterrahmen wirken wie Bilderrahmen, der Vorhang wirkt wie ein Theatervorhang. Man hätte das Fenster hätte nicht kaputt sein müssen, oder doch?
Na, du hättest das Problem nicht gesehen. Wenn er nur ein Fenster gemalt hätte, dann wäre ja die Frage nicht aufgetaucht, was man da eigentlich sieht. Dadurch, dass er jetzt eben die Scheiben, die Scherben bemalt hat mit dem, was man durch das Fenster sieht, hat er eben zu erkennen gegeben, dass hier eine Schicht dabei ist. Die ist zwar aus Glas und die kann man durchsehen. Und das Glas gibt's ja auch nur, damit eben die Kälte nicht reindringt oder die Hitze nicht oder der Dreck nicht. Aber tatsächlich ist so, wir gucken ja immer auf ein Glas. Hinter dem eine durch diese Wirklichkeit dahinter ist ja zum Beispiel durch das Glas auch durch Geräusche geschieden. Du guckst dir raus und hörst jedenfalls nicht direkt den Wind oder du siehst dasselbe, aber es ist etwas anderes.
Das haben wir dieses Gefühl, habe ich, wenn ich bei mir im Wohnzimmer sitze und durch diese riesige Scheibe gucke, dann wirkt es so, als ob man im Garten säße, aber man sitzt halt nicht im Garten. Jetzt kommt es. Die Vorbesitzerin, die Oma meiner Frau, was hatte die? Die hatte eine herunterlassbare Scheibe. Das heißt, die hatte eine Kurbel, sodass man im Sommer diese Panoramascheibe versenken konnte und dann saß sie hinter diesem Holzrahmen, hinter dem Fensterrahmen saß sie praktisch wirklich im Wohnzimmer mitten im Garten und genoss sozusagen ein Naturkunstwerk, wenn du so willst.
Genau. Das ist natürlich auch wieder dann, was ist die Wirklichkeit, der Wind, der dann reinkommt. Also wenn du jetzt hier vor der Scheibe sitzt, ist es warm und draußen ist es kalt, ist schon eine andere Wirklichkeit. Also gerade um diese Jahreszeit bist du froh, dass du hinter der Scheibe sitzt und nicht vor ihr. Und auf der anderen Seite ist natürlich, um diese Landschaft wirklich wahrnehmen zu können, müsstest du natürlich dieses Vogelgezwitscher hören und den Wind, der durch die Bäume, also dir fehlt eine Dimension. Also bei Magritte geht es ja auch darum, was ist denn eigentlich eine Abbildung? Ist eine Abbildung alles das, was unser Auge uns abbildet? Was von den Dingen, also welche Wirklichkeit haben wir hier vor uns?
Und was ist denn die Antwort da drauf? Weil es ist ja am Ende kein Kunst. Also, ach, das ist jetzt schwer. Es ist ja, die Natur da draußen ist in gewisser Weise auch ein Kunstwerk, aber es ist kein Kunstwerk, weil es ist Natur. Es ist nicht künstlich erschaffen. So, aber darum geht es nicht. Das Ganze ist natürlich hier ein Kunstwerk, weil es ein Gemälde ist. So.
Und weil es eine Botschaft in sich trägt, die Natur erst einmal nicht, also die Natur hat nicht vor, uns eine Botschaft zu erzählen. Der Natur sind wir wurscht. Das Kunstwerk hat uns als Rezipient. Ein Kunstwerk ist gemacht für Menschen. Nicht für Hunde, nicht für die Natur, für Menschen. Und es hat ein Ziel. Die Natur ist, die hat, klar, das Ziel der Reproduktion der ihrer diversen Bestandteile, aber die Natur ist relativ, der sind wir wurscht. Weitergeführt ist ja auch so, all das, das ist ja wieder, das hatten wir auch schon mal, dass ich meinen Jungs immer erzähle, alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es wirklich. Und dann kommt man auf dem, was ist die Wirklichkeit? Und das ist das hier im Bild, die Wirklichkeit. Ist die Wirklichkeit das, die Landschaft dahinter oder ist die Wirklichkeit die Landschaft auf dem zerbrochenen Glas? Oder ist eine andere Wirklichkeit? Oder habe ich zuvor die falsche Wirklichkeit gesehen?
Und was hat das Ganze mit dem Jahr 1936 zu tun? Ist das irgendwie, weil man zuckt natürlich sofort zusammen und sagt, 36, irgendwie nee, das hat damit nichts zu tun.
Der Magritte ist aus Brüssel da, die Deutschen sind noch nicht über Belgien hergefallen, das war dem wurscht. Nee, also das vergessen wir natürlich auch immer wieder, die 30er Jahre sind die Hochzeit des Surrealismus. Nicht in Deutschland, Deutschland hat nicht mitgespielt, die waren mit Paraden beschäftigt, aber die Surrealisten waren in Brüssel und Paris und in Nordspanien, wenn sie Dalí hießen, und tatsächlich geht es in dem Surrealismus um die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Der Surrealismus ist ja geboren aus der Katastrophe des Ersten Weltkriegs mit der Feststellung, dass die Hyperrationalität, die mit einer entsetzlichen Logik die Menschheit in einen verderblichen Krieg geführt hat, dass die offensichtlich nichts ist, was wir weiter betrachten sollen. Dann fangen wir doch mal mit der Unlogik an. Und der André Breton, der Gründer der surrealistischen Bewegung, der hat einfach gesagt, das Stärkste, was uns eigentlich betreiben könnte und uns zu wirklichen Menschen macht, das ist das metaphysische, irreale, nicht logische. Weil die Logik, das ist ein Eigengesetz, das hat mit Menschen nichts zu tun. Und in den 30er Jahren ist der Surrealismus auf seinem Höhepunkt, die größten Ausstellungen des Surrealismus, die weiteste Rezeption des Surrealismus. Paris ist die Hauptstadt des Surrealismus. Sind die 30er Jahre. In Deutschland wird halt Horst Wessel-Lied gesungen, die haben da nicht mitgespielt.
Und der Surrealismus ist deshalb verschwunden, ist wegen des Zweiten Weltkriegs dann untergegangen?
Der Surrealismus hat noch so Nachbeben eigentlich bis heute, wenn man es genau nimmt, weil der Begriff surreal, den verwenden wir ja noch ganz fröhlich. Tatsächlich sind die meisten, alle Surrealisten mussten schauen, dass sie abhauen, als die Wehrmacht in Frankreich einmarschiert ist. Die sind alle nach New York oder nach Hollywood. Der Dalí, der fand den Franco ganz großartig, ist aber trotzdem, glaube ich, erstmal nicht in Spanien gewesen. Also Surrealismus und Faschismus haben sich nicht so recht, das war nicht kompatibel. Und in Amerika aber ist das Problem, dass die Surrealisten dann irgendwie so ihr Zentralorgan verloren hatten. Das Zentralorgan des Surrealismus ist nämlich das Café. Die haben sich immer in Cafés getroffen und haben da diskutiert und Ideen ausgetauscht. Es gibt einen schönen Satz von Max Ernst, der gesagt hat, ja, er kam nach New York und es gab halt nichts, wo sie sich treffen konnten und damit war der Surrealismus tot.
Also. Interessant ist ja immer, wenn man heute sagt, oh, das ist aber surreal, da weiß ich immer gar nicht, ist das positiv oder ist das negativ gemeint? Es klingt beides mit, ne?
Hättest du das hier als surreal beschrieben sofort?
Nein.
Nein, interessant, weil der Magritte so ein bisschen eigene Gesetze. Also, das ist surreal, glaube ich, ist schon positiv überwiegend. Ja, das ist unvorstellbar, das ist surreal, oder?
Und unvorstellbar. Ich finde, das ist ja nicht unvorstellbar, es ist einfach ein Fenster, durch das ein Gegenstand durchgeknallt ist, dadurch ist das Fenster kaputt. Und dann ist es ein bisschen ungewöhnlich und überraschend, dass auf diesem Glassplittern das Bild von außen abgebildet ist, was es ja eigentlich gar nicht sein könnte, weil es ja durchsichtige Glassplitter sind. Und die sind ja auch durchsichtig, also das Stück vom Fenster, was noch erhalten ist, ist ja ganz normal durchsichtig, ist ja nicht bemalt und so. Yeah. Aber ich wäre jetzt nicht auf surreal gekommen, weil es ist jetzt nicht zu überraschend, aber vielleicht ist das auch heutigen Sehgewohnheiten geschuldet.
Es hat der Begriff surreal, glaube ich, auch eine Bedeutungsveränderung durchgemacht, weil er popularisiert wurde. Der André Breton hätte surreal ganz genau definiert als die Absenz, das Denken ohne ein vorbestimmtes gedankliches Ziel ist, glaube ich, das, was er die vollkommene Autonomie des Denkens ohne Ziel gerichtet hat. Das Gegenteil, was Rationalismus versucht, nämlich ich versuche etwas zu erreichen durch nachzudenken. Und der sagt, wir sollten lieber nachdenken, um möglichst nichts zu erreichen. Jetzt, das ist jetzt super pointiert gesagt.
Und der, okay, und da erklärt sie sich auch sozusagen, dass man sich trifft im Café und sozusagen absichtslos nachdenkt, ne, und dann rausgeht und in irgendeiner Form schlauer ist.
Ich glaube, es ging vor allem um das Unvorstellbare. Also das was Surrealismus so wirklich faszinierend macht, die haben dem Unvorstellbaren Bilder verliehen. Dem Unvorstellbaren oder dem noch nicht sich vorgestellt haben. Denn übrigens, also wir machen ja später, im nächsten Jahr machen wir ja auch noch eine große Ausstellung zum Surrealismus, und da geht es um die Beziehung zwischen der Romantik und dem Surrealismus, und die haben was gemeinsam, nämlich das Streben nach etwas eigentlich Unerreichbarem. Und es gibt ein fantastisches Zitat eines französischen Romantikers, Lautréamont, der gesagt hat, der den Spruch haben die Franzosen, haben dann die Surrealisten aufgegriffen: schön wie die zufällige Begegnung eines Regenschirms mit einer Nähmaschine auf einem Seziertisch.
Ja, und das musst du einmal kurz erklären, bitte, weil heißt das, was? Das steht für sich.
Versucht dir die Begegnung eines Regenschirms mit einer Nähmaschine auf einem Seziertisch vorzustellen. Und dann finde das bitte schön, weil das ist ein so kühner, ungedachter Gedanke.
Aber auch ein bisschen verrückt auch, oder?
Ja, Seziertisch ist natürlich, legt erstmal irgendwie ein Auseinandernehmen von Leichen nahe. Der Regen. Es ist das Undenkbare zueinander geworfen und zu schauen, was dabei rauskommt. Im modernen Marketing, in dem so Menschenführung, die versuchen doch die Disruption wird doch uns doch immer angepriesen als der Ausweg überhaupt aus unseren festgefahrenen Gedanken. Die Surrealisten sind ein riesiger Disruptionsverein.
Das heißt, du würdest sagen, jetzt muss ich an Christian Lindner denken. Christian Lindner ist dann auch ein Surrealist, oder was?
Absolut.
Weil der hat ja die Disruption sozusagen erfunden, und zwar doppelt und mehrfach disruptiv, in der Hoffnung, dass daraus was Neues und Besseres entsteht. Oder
aber er war, glaube ich, nicht fantasievoll genug. Er hätte vielleicht irgendwie anders aussteigen müssen. Also es fehlt das Element des Unerwarteten, weil das konnte immer fast voraus. Also es wurde ja von quasi den besseren Medien wurde ja quasi schon seit Anfang des Herbstes spekuliert, wann es denn dann so kracht. Also da fehlt das Element des Unerwarteten. Die Disruption ist ja etwas, was einen richtig aus dem Weg wirft, mit aber einem positiven Ziel im Übrigen. Ich weiß nicht, okay, das positive Ziel bei Herrn Lindner war der Erhalt seiner Partei. Das ist vielleicht auch wieder für Surrealisten zu zielgerichtet. Es geht um die Zerstörung geradliniger Gedanken, die bis jetzt immer nur in den Untergang geführt haben, in der vagen Hoffnung, dass das dann vielleicht den Untergang ausspart.
Aber das kann was Positives haben, wenn man plötzlich Dinge macht. Ich weiß noch mal, wir hatten mal noch unter Springer-Zeiten hatten wir mal eine Reise aller Chefredakteure nach San Francisco. Und dann passierte auch das Undenkbare, zumindest aus der Sicht der Chefredakteure damals. Der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, Matthias Dörfner, erklärte dann nämlich, dass es in einem Video, dass es ja das Gerücht gäbe, dass sich zwei Chefredakteure ein Zimmer teilen müssten. Und das sei natürlich völliger Quatsch, das sei natürlich ein völlig falsches Gerücht. Sie müssten sich nicht zwei Zimmer teilen, sondern ein Bett. So dass also die
man das lag. Das ist ein Disruptor, würde ich
sagen. Das ist ein Disruptor, und dann sagst du das, und das ist ja auch so eine Sache, wo ich damals sage, okay, das vergisst du auch so schnell nicht. Hinzu kam dann, dass irgendwie, also für mich war das jetzt keine neue Erfahrung, aber für viele Kolleginnen und Kollegen offensichtlich schon, dass diese Reise nach San Francisco dann eben nicht in der Business Class, sondern in der Economy angetreten wurde. Also wie gesagt, für mich so wie immer, für andere aber auch nicht so. Es hatte eine hohe disruptive Kraft, die dann tatsächlich natürlich auch, so war es bei den Surrealisten wahrscheinlich auch, das Unvorstellbare war auf niedrigem Niveau passiert. Und was hat das ausgelöst an Kraft, an Energie, an Gesprächen und so? Ja. Das war schon, und bis heute würde ich sagen, das war ein sehr surreales Erlebnis. Und es gibt halt Menschen, Matthias Dörfner gehört, glaube ich, dazu, der sozusagen führt mit den Mitteln des Surrealen. So ein bisschen ist in der heutigen Zeit ist es so Elon Musk, oder? Der auch Dinge macht, wo man denkt, ja, wow. Ein bisschen
zu Trump, genau.
Also wow im Sinne von, das glaube ich jetzt nicht. Ja, Trump finde ich jetzt, ich weiß nicht, ich finde, Trump ist nicht surreal, Trump ist
Das ist total surreal.
Nein, das ist dann, surreal hat er immer, ich hat immer doch noch was Lobendes. Und das möchte ich bei Trump nicht, was loben.
Ach so. Ja, man darf die nicht unterschätzen. Einer der Sprüche von André Breton war, ein genuin surrealistischer Akt wäre, mit einer geladenen Pistole auf die Straße zu gehen und wild um sich zu schießen. Haben sie da nicht gemacht, Gott sei Dank. Das macht der Trump vielleicht auch nicht. Natürlich ist jetzt so ein bisschen das Knistern mit dabei. Wie disruptiv wird's denn? Wenn man sich Trump 1 anguckt, dann stellt man fest, ulala, das war schon ziemlich disruptiv, hat aber natürlich ganz andere Energien. Ich möchte ja nicht hoher Beamter in der Administration Trump 1 gewesen sein, die mussten immer aufkehren hinter dem Chef. Die sitzen wahrscheinlich jetzt alle schon und haben ganz viele Besen bereit für den Unsinn, der bei Trump 2 gemacht wird. Aber es hat natürlich auch gleichzeitig, ja, jetzt können wir nicht sagen, ob das irgendwas bewirkt hat. Ich bin ja jetzt durch mit keine Ahnung, Trauer darüber, was sein soll. Ich finde auch, es steht vielleicht uns gar nicht an, da das zu bewerten. Die Frage ist, möchte man in einem Land leben? Na, egal. Also, das ist schon ein bisschen surreal, aber du hast natürlich recht, das wirft ein schlechtes Licht auf den Surrealismus. Deswegen würde ich das jetzt vielleicht wieder als Bild streichen. Eine surrealistische Regierung mag man ja auch irgendwie nicht haben, denn da hängen zu viele Dinge dran. Aber also ein surrealer Gedanke ist auch dieser, wo kam denn das vor irgendwann mal hoch? Warum erwarten wir eigentlich zunehmend, dass die Regierung unsere Probleme löst, wenn doch die Regierung eigentlich die Probleme eines Landes lösen muss? Will heißen, also um den Einzelnen geht's ja nicht so recht, sondern um alle. Und vielleicht haben wir diese Regierungen oder werden die zunehmend gewählt, weil die verzweifelte Hoffnung ist, dass diese Wähler, die sie wählen, denken, die adressieren direkt mich mit dem kleinen Problem, dass das nicht der Fall ist.
Na, die Hoffnung kann man aber ja schon haben, dass sozusagen also auch ich eine Regierung habe, die die Probleme des Landes löst und damit auch meine eigenen. Also
wenn ich die Mehrheit bin, ist es meine.
Und Stichwort, mein Problem ist, eines Problem ist zum Beispiel, dass die Bahnen nie rechtzeitig kommen, ich aber gerne mit der Bahn fahren möchte und ich hoffe, dass dann irgendwann die Regierung in irgendeiner Form dafür sorgt, dass die Bahnen vernünftig kommen oder dass man heute ganz schnell seine Steuererklärung machen kann oder dass ganz viel so läuft, dass es mich nicht so viel Zeit kostet, weil es mir irgendwie eine App oder eine KI oder irgendwas Digitales abnimmt und so. Das wäre auch schon, das ist ja alles schon auch Sachen, die in Deutschland surreal wären, wenn das passieren würde.
Und die Regierung, aber das ist ganz lustig. Ich denke immer, wir haben die Steuererklärung, die wir verdienen, denn das wurde ja schon in unserer Jugend, wurde ja, glaube ich, schon mal proklamiert, man möge doch die Steuererklärung auf einem Bierdeckel machen. Und warum hat es nicht geklappt? Nicht, weil die Regierenden zu doof sind, sondern weil die Deutschen fanatische
Gerechtigkeitsliebhaber
sind. Und gerecht kriegst du mit einem Bierdeckel einfach nicht hin. Das muss schon ein 20-seitiges Dokument sein, damit jede Ausschlussklausel und die Engländer lachen sich über sowas tot. Also die haben jetzt zwar auch keine Steuererklärung auf dem Bierdeckel, aber zum Beispiel, als ich in England gelebt habe, mich diese pauschale Council Tax total fasziniert. Die haben einfach erstmal Geld weggenommen, weil die gesagt haben, so, wenn du da wohnst, gibt's Council Tax. Ob du dir das leisten kannst, ob nicht und wie viel du und wie viel Straße du brauchst, ist es shit egal. Zack, die ziehen wir erstmal ab. Und dann gucken wir uns vielleicht mal deine Steuererklärung an und schauen, ob wir vielleicht dir ein bisschen was von der Council Tax, aber an und für sich ist die Council Tax etwas, was sein muss und jetzt nimm's hin. Fand ich irgendwie cool, interessant.
Ja, und da muss man auch wieder sagen, aber das sieht man, wozu wir kommen, war nach einer eingeschmissenen Fensterscheibe. Ich hatte neulich mit jemandem vom Bund der Steuerzahler gesprochen, der sagte, ihr meckert immer so viel rum, aber es ist das gerechteste Steuersystem, was es gibt. Aber der Preis für das gerechteste Steuersystem ist auch das komplizierte. Genau. 85% der weltweiten Steuergesetzgebung ist in deutscher Sprache erschienen. So, und damit sind wir am Ende. Und jetzt ist die Aufgabe nämlich Steuern. Steuern, oh. Bürokratie, Staatsgewalt, Steuern, Bürokratie. Das ist jetzt dein.
Du weißt schon, dass deine Aufträge immer quasi unmachbar sind und
ich
pariere die dann immer. Okay.
Du paraphrasierst sie zum Teil sogar. Also
sag mal den Auftrag genau, damit ich nicht
vergesse. Der Auftrag für alle zum Mitschreiben sind die drei Stichworte. Ich habe sie schon wieder vergessen. Ist Steuern, Bürokratie. Ja. Staatsgewalt, Gewalt, Staats, also das ist, ne, kannst auch Staatsgewalt. Oh Gott, wir hören uns, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche.
Zu einem richtig schicken Thema.
Tschüss. Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made, and from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches, which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code CLASSIC24.